Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Am Black Friday sollten wir mal daran erinnern, dass das meiste von dem, was wir kaufen, nur eine kurze Halbwertszeit hat. Vieles wird weggeschmissen. Die berühmte Atacama-Wüste wird inzwischen zur Müllhalde für Fast Fashion. Darüber hören wir gleich etwas. Im Verbrauchertipp reden wir darüber, wie man im Falle eines Einbruchs eigentlich nachweisen kann, was einem gestohlen wurde. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und wir haben eine neue Bundesumweltministerin und einen neuen Bundeslandwirtschaftsminister und einen Superminister für Klima. Was bedeutet diese Kombination und was bedeuten die Personen dahinter? Ja, diese Sendung heißt Umwelt und Verbraucher und da ist klar, wir schauen zuerst auf die neue Bundesumweltministerin. Sie heißt Steffi Lemke, kommt aus Dessau und ist aktuell die Sprecherin der Grünen für das Thema Naturschutz. Ann-Kathrin Büsker ist in unserem Hauptstadtstudio für das Umweltministerium unter anderem zuständig. Frau Büsker, wer ist denn die neue Umweltministerin und wofür steht sie?
Steffi Lemke, die designierte Umweltministerin, ist eine erfahrene Parlamentarierin, jetzt unterbrechungsfrei seit 2013 im Bundestag, davor von 1994 bis 2002 schon einmal. Sie war in der letzten Legislaturperiode Obfrau der Grünen im Umweltausschuss des Bundestages, ist Diplom-Agraringenieurin, ist also gleichermaßen Umwelt- wie Landwirtschaftsexpertin und hat deshalb das Spannungsverhältnis zwischen Landwirtschaft und Umwelt und Naturschutz sehr gut im Blick. Der Artenschutz ist ihr ein Kernanliegen, das ist ja die zweite große Krise im Bereich der Umwelt, neben dem Klimaschutz, der Schwund der Arten eben. Eine Untersuchung eines internationalen Wissenschaftlerteams unterstreicht das nochmal. Der zufolge haben die EU-Staaten und Großbritannien in den vergangenen 40 Jahren fast jeden fünften Brutvogel verloren. Damit leben heute etwa 600 Millionen Vögel weniger auf dem Gebiet der EU als noch im Jahr 1980. Die intensive Landwirtschaft, die gilt ja als einer der Hauptgründe für den Artenschwund. Insofern besteht in diesem Spannungsverhältnis auch enormer Handlungsbedarf.
Und dann haben wir noch Cem Özdemir als Landwirtschaftsminister, designierten Landwirtschaftsminister, ganz richtig. Landwirtschaft war ja bislang gar nicht mal unbedingt sein Metier. Ist er geeignet für dieses Amt?
Ja, er bringt auf jeden Fall nicht so viel Expertise mit wie Steffi Lemke für das Umweltressort. Er hat sich schlicht in den vergangenen Jahren mit anderen Themen beschäftigt, hatte einen großen außenpolitischen Schwerpunkt, war Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages. Andererseits ist er natürlich ein Urgrüner und zur DNA der Partei gehört ja auch ein gewisses ökologisches Bewusstsein. Insofern wird er sich da durchaus einarbeiten können. Und so wie er es geschafft hat, sich einen Draht zu den Automobilkonzernen aufzubauen, so wird ihm das sicherlich auch mit landwirtschaftlich Tätigen gelingen. Auch hier wird er wohl bei der konventionellen Landwirtschaft zunächst einmal auf große Vorbehalte stoßen.
Jetzt haben ja die Grünen immerhin das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium. Die Ministerien, die haben sich früher eher in der Wolle gehabt. Ist das jetzt eine gute Entwicklung?
Ja, absolut. In der vergangenen Legislaturperiode zum Beispiel, da konnte man das ja an sehr vielen Stellen beobachten, wie das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium, Sie haben es angesprochen, sich bei verschiedenen Themen gegeneinander in Stellung gebracht haben. Schulze versus Klöckner und gegeneinander gearbeitet haben statt miteinander. Und ich habe es ja eben beschrieben, wie zentral die Landwirtschaft eben beispielsweise für das Thema Artenschutz ist. Landwirtschaft geht mit den Ressourcen um, die unsere Lebensgrundlage sind, sei es jetzt auf dem Land, aber auch am Meer beispielsweise, wo der Artenschutz in Einklang mit der Fischerei zu bringen ist. Der Schutz der Moore ist aus Biodiversitäts- und aus Klimaschutzsicht entscheidend, birgt aber dann einen Konflikt mit dem Flächenbedarf der Landwirtschaft. Und hier sehe ich wirklich das Potenzial, dass diese verschiedenen Belange im Zuge von Kompromissen künftig leichter in Einklang zu bringen sind. Es bedeutet aber eben auch, dass hier eine Transformation ganz klar in Gang gesetzt werden wird, hin zu ökologischer Landwirtschaft, sodass Modelle, die auf Gewinnmaximierung auf Kosten der natürlichen Grundlagen ausgelegt sind, keine Zukunft haben werden.
Jetzt haben wir ja noch eine Entwicklung, über die wir gestern schon lange gesprochen haben. Klimaschutz wird aus dem Umweltministerium herausgelöst und an das Wirtschaftsministerium angedockt. Was bedeutet das für das Bundesumweltministerium?
Dass sie da jetzt ganze Teile verliert. Wie genau das vonstatten gehen wird, das muss sich noch zeigen. Der Klimaschutz ist im BMU ja Teil einer Abteilung für Internationales Europa Klimaschutz, so heißt diese. Und da werden insgesamt in dieser Abteilung Abteilung eben auch viele Fragen umweltpolitischer Belange bearbeitet. Ich glaube nicht, dass man die jetzt komplett da rauslösen kann und zum Wirtschaftsministerium rüberschieben kann. Das heißt, man muss Teile rauslösen, vielleicht die Unterabteilung Klimaschutz. Interessant wird dann sicherlich auch, wo und wie die Klimaanpassung verortet wird. Die steckt derzeit an verschiedenen Stellen im Umweltministerium. Das rauszulösen erscheint mir auch gar nicht unbedingt so geschickt. Das ist also insgesamt alles keine einfache Operation. Gleichzeitig muss man dem BMU dann aber ja auch noch etwas hinzufügen, nämlich den Verbraucherschutz. Der kommt neu hinzu vom Justizministerium und die Abteilung dort ist eng vernetzt. Der Verbraucherschutz mit Verbraucherrechtsfragen. Also auch da muss man jetzt Zuständigkeiten tatsächlich einfach nochmal neu aufdröseln.
Danke an Katrin Büsker. Und wir haben nicht nur einen neuen Superklimaminister und einen neuen Landwirtschaftsminister und eine neue Umweltministerin im Bund, alle noch designiert. Wir haben weiterhin amtierende 16 Umweltminister und Ministerinnen. Und die dürfte das brennend interessieren, was da gerade in Berlin zusammengestrickt wird. Sie tagen nämlich eigentlich gerade in Rostock-Warnemünde, aber am Ende jetzt doch nur virtuell, aber gerade zur Stunde. Frau Hasselmann, ist da irgendwas durchgesickert? Sie sind ja unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Was die von den neuen umweltpolitischen Konstellationen in Berlin halten?
Also es gibt ja an jedem Abend vor Beginn einer solchen Ministerkonferenz ein sogenanntes Kamingespräch. Und da war ein Thema, Zitat, ein neuer Koalitionsvertrag, absehbare Auswirkungen der Bildung der neuen Bundesregierung auf die Umweltpolitik von Bund und Ländern. Langer Titel, aber Sie sehen das ganz richtig. Natürlich gab es da viel zu bereden. Was beredet worden ist, weiß man nicht so genau. Es ist eine vertrauliche Geschichte gewesen. Aber man kann sich gut denken, zumal passend im Laufe des Abends ja die Nachricht von Steffi Lemke als möglicher künftiger Bundesumweltministerin kam. Da dürften sich alle Umweltminister der Länder einig sein, egal ob die nun von SPD, CDU oder Grünen kommen. Mit Frau Lemke hätte man ein Gegenüber, eine Partnerin, die dann übrigens auch bei dieser Umweltministerkonferenz teilnehmen würde, die Fachverstand und Sachverstand mitbringt, auch in Detailfragen. Sie hat ja nicht von ungefähr den Koalitionsvertrag mitverhandelt. Und ansonsten ist klar, auch die neue Bundesumweltministerin wird Adressatin vieler Forderungen der Länderkollegen werden, wenn es vor allem um die Finanzierung von Umwelt- und auch Klimaschutzmaßnahmen geht.
Ganz klar. Dann schauen wir aufs Inhaltliche, was die Umweltminister sich eigentlich auf die Agenda gesetzt haben. Vor allem die Frage, wie die Natur dabei helfen kann, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Stichwort Moore. Worum geht es dabei heute?
Ja, die Umweltminister tauschen sich über die nationale Moorschutzstrategie des Bundes aus, wobei man wissen muss, Moore werden derzeit eben viel weniger aus dem Blickwinkel von Natur- und Artenschutz betrachtet, wie noch vor vielleicht 15, 20 Jahren. Jetzt geht es eben um den Kampf gegen den Klimawandel, weil Moore eben erhebliche Kohlenstoffsenken sein können, bei Kontakt mit Luft und Sauerstoff, aber auch unglaublich viel Kohlendioxid entlassen. Und dieses Thema ist gerade auch für den gastgebenden Landesumweltminister Backhaus hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr wichtig, denn 12% der Landesfläche hier bestehen aus Mooren und der CO2-Ausstoß hier macht das Land zum bundesweit größten Pro-Kopf-Emittenten. Vor diesem Hintergrund ein großes Thema heute auf der Konferenz, das Vernässen und Wiedervernässen von Mooren. Alles nicht ganz trivial, weil da leben ja auch Menschen und wirtschaften Menschen.
Wenn man noch eine weitere Priorität nennen müsste der Umweltministerinnen und Minister heute, dann ist es Wasser, also die nationale Wasserstrategie des Bundes. Was ist da zu erwarten?
Ja, da gibt es eine Beschlussvorlage unter anderem und es geht um weitere Themen. Zum Beispiel die norddeutschen Küstenländer kümmern sich um den Hochwasserschutz, wollen das mit ihren Kollegen und mit dem Bund bereden, denn auch da geht es um viel Geld. Mecklenburg-Vorpommern fragt, wie kommen wir endlich zu deutlich weniger Nitrateintrag in Ost- und Nordsee über die Flüsse und das Grundwasser. Und nicht nur, aber auch eine Verbindung zum Schutz unserer Gewässer und des Wassers haben heute diskutierte Anträge zum Beispiel aus dem Saarland und Niedersachsen. Da geht es um Kunststoffverpackungen bei Obst und Gemüse vermeiden. Oder Bayern hat eingebracht die Kostenbeteiligung der Zigarettenhersteller an Reinigungsmaßnahmen.
Ein langjähriger Streitpunkt, der ist jetzt schon abgeräumt, nämlich wie man mit den Wölfen, mit der Wolfspopulation umgeht. Da hatte gestern der gastgebende Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, schon eine Einigung bekannt gegeben. Was soll denn künftig gelten?
Also zum einen soll künftig, um herauszubekommen, ob die Wolfspopulation in Deutschland nun den sogenannten günstigen Erhaltungsstand aufweist, ein weiterer Parameter eingeführt werden. Das klingt ein bisschen technisch, aber letzten Endes ist dieses sehr wichtig, um eben eine Voraussetzung zu erfüllen, nämlich dafür gegebenenfalls den sehr hohen Schutzstatus von Meister Isegram zu senken. Und die Umweltminister haben sich auf einen Leitfaden, einen Praxisleitfaden geeinigt und der ist nicht juristisch-rechtlich verbindlich, aber er sagt jedem Tierhalter, jedem Jäger, wann, unter welchen Umständen ein Wolf getötet werden kann und was auch zum Herdenschutz nötig ist. Und das wäre sozusagen eine Angleichung der Standards in jedem Bundesland, egal ob es nun schon viele Wölfe aufweist oder auch nicht.
Danke, Silke Hasselmann, Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, wo heute die Umweltminister tagen. Black Friday ist das, wenn es in den meisten Ländern Sonderangebote, in den meisten Läden Sonderangebote gibt, kommt aus den USA, wurde aber hier vom Handel freudigst aufgegriffen und führt dazu, dass wir an diesem Tag teilweise noch mehr Dinge kaufen, die wir nicht unbedingt brauchen. Wo landet das meiste? Im Müll, früher oder später. Jedes Jahr werden allein rund 59.000 Tonnen gebrauchter und unverkaufter Kleidung aus der ganzen Welt nach Chile gebracht. In der Atacama-Wüste bilden sich mittlerweile ganze Landschaften aus neuen und alten Kleidungsstücken. Zwei Startups setzen auf das Recycling der Kleider, aber das Grundproblem bleibt unser Konsumverhalten. Anne Herberg aus Chile.
Es sind Dinge, die hier nicht hingehören. Zwischen den kargen Dünen der Atacama-Wüste türmen sich T-Shirts und Bermudas in allen Farben. Sogar Weihnachtsoutfits und Schneestiefel sind darunter. Sofia, eine venezolanische Migrantin, zieht eine Jacke aus dem Textilberg. Ich bin mit meinen beiden Kindern und einem sehr großen Koffer nach Chile gekommen, aber ich musste auf dem Weg durch Südamerika alles wegwerfen. Ich habe sogar die Decken verloren. Die Kälte nachts frisst uns auf, vor allem die Kinder. Es ist schwer auszuhalten. Die Kleidung, in der Sofia wühlt, ist Abfall. Chile ist seit langem eine Drehscheibe für gebrauchte und unverkaufte Textilien aus der ganzen Welt. In der Freihandelszone des Hafens von Iquique in Nordchile landen, laut Recherchen der Nachrichtenagentur AFP, jedes Jahr rund 59.000 Tonnen Kleidung. Was nicht in die Hauptstadt Santiago oder in die Nachbarländer Südamerikas weiterverkauft wird, landet in der Wüste. Chiles einzigartiger Desierto de Atacama wird zur Abfallhalde für Fast Fashion. Das wird zunehmend zum ernsthaften Problem, sagt Moira Rojas, Regionalsekretärin des Umweltministeriums. Kein Zweifel, diese Mülldeponien und Textilabfälle sind ein großes Problem für die Umwelt. Sie verursachen oft Brände, das verschmutzt die Luft. Und das betrifft auch die Anwohner, denn die Deponien befinden sich ganz in der Nähe von besiedelten Gebieten. Die Textilien sind so giftig wie Plastik oder Reifen. Sie enthalten viele Schadstoffe, beispielsweise durch das Färben, Bleichen oder Bedrucken. Laut einer aktuellen Studie von Greenpeace setzt die Textilindustrie mehr als 70 gesundheits- und umweltgefährdende Chemikalien ein. Und das in den Textilien enthaltene Polyester braucht bis zu 200 Jahren, um sich abzubauen. Und selbst dann bleiben sogenannte Mikroplastikartikel übrig. Auf den normalen Deponien wird diese Art von Sondermüll gar nicht angenommen, sagt Franklin Cepeda. Er hat ein Unternehmen gegründet, das die ausrangierte Kleidung weiterverarbeitet. Die Textilabfälle entstehen durch den Import der gebrauchten Kleidung. Der Freihandelszone wird sortiert nach hochwertigen und sekundären Kleidungsstücken und Abfall. Das ging früher alles in die Wüste. Heute verwenden wir Teile davon als Rohstoff für unsere Wärmedämmplatten. Wärmedämmplatten aus ausrangierter Kleidung. Auch die Gründerin des Unternehmens Ecocitex, Rosario Evia aus Santiago, recycelt die verwitterten Textilien, stellt daraus Garn her. Doch es bleiben isolierte Initiativen im Kampf gegen ein weltweites Problem, die Überproduktion der Textilindustrie. Zwischen dem Jahr 2000 und 2014 habe sich die weltweite Textilproduktion verdoppelt. Das geht aus einem UN-Bericht von 2019 hervor. Mittlerweile ist die Branche für rund 20% des weltweiten Wasserverbrauches verantwortlich. Viele Leute kritisieren uns und sagen, warum verlangt ihr Geld fürs Recycling? Die Antwort ist, wir müssen den Leuten klar machen, dass Textilabfälle Kosten verursachen und die Umwelt verschmutzen. Was man dagegen tun kann? Weniger Unnötiges konsumieren und Dinge länger tragen. Aber wir sehen ja, kaum wurde irgendwo ein Lockdown aufgehoben, standen die Menschen schon wieder Schlange vor den Filialen von Zara, H&M und anderen Läden, die auf Fast Fashion ausgerichtet sind. Umweltorganisationen wie Greenpeace fordern mehr Druck auf die Textilbranche. Es müsste eine Pflicht bestehen zum fachgerechten Recycling. Aber auch die Menschen müssen umdenken, sagt Unternehmerin Rosario Evia, und ihr eigenes Konsumverhalten hinterfragen.
Ja. Und die Ampelkoalition, die will in 2 Jahren nur noch echte E-Autos fördern, keine Hybride mehr. Noch besser wäre gleich das Auto stehen lassen und vielleicht mit dem Leihfahrrad oder dem E-Roller weiterfahren. Aber für viele Städte hört der Spaß da inzwischen auf. Denn die Roller landen entweder zu Hunderten im Rhein, so wie hier in Köln, oder sie blockieren ständig Fahrrad- oder Fußgängerwege. Also auf den Hype um die sogenannte Mikromobilität ist ganz schnell Ernüchterung gefolgt. Lässt sich das noch drehen? Können E-Roller, Leihfahrräder, Paketboten auf dem Fahrrad vielleicht doch mehr Autoverkehr aus der Stadt verdrängen, wenn man es nur richtig angeht? Das International Transport Forum bei der OECD hat Erkenntnisse aus verschiedenen Ländern verglichen und Ann-Kathrin Jeske durfte schon vorab die Ergebnisse sehen.
Schnell auf den E-Roller steigen, wenn der Bus ausgefallen ist oder man sich zu spät auf den Weg zur Haltestelle gemacht hat. Diese Idee kennen viele, aber häufig sind die E-Fahrräder oder Roller, gerade dann, wenn man sie braucht, nicht in der Nähe.
Noch ist es so, dass natürlich die Innenstädte für die Anbieter attraktiver sind, weil da die zahlungskräftigen Kunden sich massieren.
Erklärt Hans-Michael Kloth vom International Transport Forum ITF bei der OECD. Die Organisation hat sich angeschaut, wie E-Roller und Fahrräder in verschiedenen europäischen Städten, aber auch in den USA und Kanada genutzt werden und die Daten miteinander verglichen. Das Problem der sogenannten Mikromobilität: momentan ist sie lange nicht so nachhaltig, wie sie sein könnte.
Also in den USA zum Beispiel ersetzt das Rollern nur eine von 6 Autofahrten, 15%, das ist relativ wenig. In Neuseeland gibt es Studien, da ist etwas mehr, das ist eine von 4, 25%. Aber die Hälfte der Nutzung dort eben geht zulasten des Fußmarsches. Und das ist natürlich etwas, was eigentlich nicht wünschenswert ist, denn zu Fuß gehen ist gesund.
Und klimafreundlicher als das Fahren mit dem Roller. Um einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten, müssten die Roller und Fahrräder vor allem Autoverkehr ersetzen. Aber auch in europäischen Städten nutzen die Menschen E-Roller und Fahrräder vor allem, anstatt zu Fuß zu gehen oder den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Anders könnte das aus Sicht des International Transport Forums aber dann sein, wenn die E-Roller und Fahrräder auch an den Stadträndern stehen würden.
Die Roller und die Fahrräder und Elektrofahrräder könnten Leute dazu bewegen, die nächstgelegene U-Bahn oder S-Bahn-Station anzusteuern, wo sie jetzt ins Auto steigen, entweder um zur S-Bahn zu kommen oder ins Büro zum Einkaufen. Da kann man viel machen, aber dort gibt es im Moment eben wenig Roller.
Weil sich das für die Unternehmen finanziell weniger lohne, meint Hans-Michael Kloth. Florian Anders, Pressesprecher vom Anbieter Tier Mobility, ist optimistischer. Er erklärt, der Expansionsprozess sei in vollem Gange.
Was wir aktuell sehen, ist wirklich der Trend, immer weiter in die Außenbereiche der Städte zu wachsen. Das machen wir aktuell nicht nur in Berlin, wo wir weit über den S-Bahn-Ring hinausgewachsen sind, sondern auch tatsächlich in den kleineren, mittelgroßen Städten wie Flensburg, Kiel, Braunschweig, wo wir das Geschäftsgebiet immer weiter vergrößern.
In Braunschweig beispielsweise ist laut Angaben von Tier Mobility das Geschäftsgebiet so von zunächst 28 Quadratkilometern auf nun 41 gewachsen. In anderen Städten wie Leipzig oder Bochum sind die rollerfreien Flecken im Stadtgebiet aber immer noch ziemlich groß. Um die Ausweitung zu erreichen, kooperieren inzwischen immer mehr öffentliche Verkehrsbetriebe mit den Anbietern. Auch Münchens Verkehrsbetriebe wollen stärker mit ihnen zusammenarbeiten. Aber das dauert, erklärt Gesa Volpers vom Verkehrs- und Tarifverbund MVV.
Momentan ist es so, dass Sie bei uns in der App erstmal eine ÖPNV-Auskunft bekommen, eine reine ÖPNV-Auskunft. Und wenn die nicht so gut ist, dann bekommen Sie im Routing Alternativvorschläge. Zum Beispiel die Kombination aus ÖPNV und einem Leihrad.
Ziel ist es, dass Kundinnen und Kunden über die App des MVV künftig mit einem Klick eine kombinierte Fahrt aus Bus, Bahn und E-Roller buchen können. Dafür, meint Gesa Volpers, müssen aber auch die Konzepte noch ausgereifter werden, wie die E-Roller und Fahrräder so abgestellt werden, dass sie auf Gehwegen nicht mehr im Weg stehen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Lockdowns und Homeoffice waren und sind schlecht für die Berufsgruppe der Einbrecher, weil eben alle immer zu Hause sind. Dennoch, Fakt ist, in letzter Zeit wurde wieder mehr gestohlen und eingebrochen. Laptops, geschenkte Schmuckstücke, Erbstücke. Ja, die sind zwar versichert, aber die Versicherungen wollen oft Beweise, dass man sie überhaupt besessen hat. Was kann das sein? Annette Eversberg hat sich schlau gemacht.
Trotz guter Hausratversicherung im Falle eines Einbruchdiebstahls werden unter Umständen nicht alle Wertgegenstände ersetzt. Denn der Hausrat einer Wohnung oder eines Hauses wird in der Regel nur pauschal versichert. Willi Schmidbauer, Präsident des Bundesverbandes der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
Die meisten Versicherungen versichern heute nicht mehr nach Vorlage eines Gutachtens, sondern entweder über eine selbstgeschätzte Summe dessen, was man zu Hause an Gegenständen etwa hat nach dem Wiederbeschaffungspreis, also Neupreis heute, oder aber auf der Basis einer zu vereinbarenden Summe je Quadratmeter Wohnfläche.
Doch nach einem Einbruch, bei dem Schmuck, Perlen oder Münzen gestohlen werden, wollen die Versicherer es genauer wissen. Bianca Boss vom Bund der Versicherten.
Ich habe als Verbraucher immer die Beweispflicht zu tragen. Das heißt, ich muss nachweisen können, was mir abhanden gekommen ist, was ich also besessen habe. Das ist wichtig, denn der Versicherer wird im Leistungsfall einem nicht glauben, dass die Rolex weg ist, wenn ich die nicht nachweisen kann.
Verlangt werden dann Belege für Gold, Schmuck, Edelsteine, Medaillen oder auch die hochwertige Briefmarkensammlung. Auch Bargeld, das man zur Zeit des Einbruchs im Hause hatte, muss genau belegt werden. Die Wertsachen sollte man in einer Wertgegenstandsliste eintragen. Man kann sie auf der Homepage der jeweiligen Landespolizei herunterladen oder per Post anfordern. In solch einer Liste, von den Versicherern auch Stehlgutliste genannt, kann man die Marke, besondere Merkmale, Händler und Kaufdatum, den Neupreis oder den geschätzten Zeitwert vermerken. Je genauer, desto besser. Solch eine Liste erleichtert im Schadensfall dann auch der Polizei die Wiederbeschaffung der gestohlenen Gegenstände. Außerdem rät Versicherungsexpertin Bianca Boss.
Uns geben die elektronischen Medien heutzutage die Möglichkeiten her, dass man einfach mal mit der Videokamera oder mit der Handykamera durch die Gegend läuft, das abfotografiert, ein kleines Filmchen macht und dann lohnt es sich, das auch außerhalb des Hauses zu lagern.
Alle Videos oder Fotos kann man auf einen USB-Stick ziehen und in einem Banksafe lagern oder bei Freunden und Verwandten deponieren. Keinesfalls auf dem Laptop oder dem Handy, denn auch die werden häufig von Einbrechern gestohlen. Den Wert von Schmuckstücken anzugeben ist schwierig, wenn man sie geerbt hat. Um den Diamantring und den Halbedelsteinschmuck als Ganzes zu bewerten, braucht man möglicherweise ein Gutachten. Sind es nur wenige Stücke, empfiehlt Gutachter Willi Schmidbauer,
dass man es einfach einem Juwelier seines Vertrauens vorlegt. Als Regelfall sollte man davon ausgehen, dass seriöse Juweliere auch korrekte Expertisen erstellen.
Die Kosten für die Gutachtertätigkeit des Juweliers sollte man vorher genau erfragen. Pro Schmuckstück muss man allerdings mit mindestens 60 Euro plus Mehrwertsteuer rechnen. Teurer wird es, wenn der ererbte Hausrat wertvolle Teppiche, Gemälde oder Antiquitäten umfasst. Dann kann das Gutachten von Hausratsexperten und vereidigten Sachverständigen, die auch für Gerichte tätig sind, schnell mehrere tausend Euro kosten. Umso wichtiger ist es, dass man für die Wertermittlung erfahrene Gutachter findet, deren Gutachten die Versicherer auch anerkennen, betont Willi Schmidbauer vom Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger BVS.
Sie bekommen Hilfe über die Industrie- und Handelskammern, die für die meisten Sachverständigen als Bestellungskörperschaften zuständig sind. Daneben gibt es noch die Handwerkskammern, Ingenieur- und Architektenkammern, die auch öffentlich bestellen. Dort wird ihnen genauso geholfen wie bei uns im Verband.
Soweit der Verbrauchertipp, welche Belege man für die Erstattung von Gestohlenem sammeln sollte. Sie haben es vielleicht schon gerade in den Nachrichten gehört. Die Grüne Woche in Berlin, die für Januar geplant war, die fällt aus. Sie ist gerade abgesagt worden. Sie ist ja der große Jahresauftakt der Ernährungsbranche und fand schon Anfang diesen Jahres nur online statt. So geht's jetzt auch weiter. Während unser Leben nach und nach wieder vorsichtiger wird, gibt es eine neue Covid-Variante. Mehr dazu in den Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann. Ich bin Sandra Pfister. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Umwelt und noch einen schönen Tag.